beginnen mit einem Gebet zur Mutter Gottes. Das ist ein sehr schönes Gebet, das ich selber vom Pater Frumentius Renner mal bekommen habe und was er auch empfohlen hat, oft zu beten, weil es ein sehr kräftiges und ein sehr segensreiches Gebet ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heere Königin des Himmels, höchste Herrin der Engel, du hast von Anbeginn von Gott die Macht und die Sendung erhalten, den Kopf des Satans zu zertreten. Wir bitten dich demütig, sende deine himmlischen Legionen, damit sie unter deinem Befehle und durch deine Macht die höllischen Geister verfolgen, sie überall bekämpfen, ihre Verwegenheit zu Schanden machen und sie in den Abgrund zurückstoßen. Erhabenste Gottesmutter, schicke dein unüberwindliches Kriegsheer auch in den Kampf gegen die Sendlinge der Hölle unter den Menschen. Zerstöre die Pläne der Gottlosen und beschäme alle, die Übles wollen. Erwirke ihnen die Gnade der Einsicht und der Bekehrung, auf dass sie dem dreieinigen Gott und dir die Ehre geben. Verhilf überall der Wahrheit und dem Rechte zum Siege. Himmlische Mutter, beschütze auch unser Eigentum, unsere Wohnungen und Familien vor allen Nachstellungen der sichtbaren und unsichtbaren Feinde. Lass deine heiligen Engel darin walten und Ergebung, Frieden und die Freude des Heiligen Geistes in ihnen herrschen. Wer ist wie Gott? Wer ist wie du, Maria, du Königin der Engel und Besiegerin der Hölle? O gute und zärtliche Mutter Maria, du makellose Braut des Königs der reinen Geister, in dessen Angesicht sie zu schauen verlangen, du wirst immer unsere Liebe und Hoffnung, unser Schutz und Ruhm bleiben. Heiliger Michael, heiliger Schutzengel, heilige Engel und Erzengel, verteidigt uns, beschützt uns. Amen. Und der Segen des Vaters, die Liebe des Sohnes und die Kraft des Heiligen Geistes, der mütterliche Schutz der Himmelskönigin, die Macht des heiligen Josef, der Beistand der heiligen Engel und die Fürbitte der Heiligen sei mit uns und begleite uns überall und alle Zeit. Amen. Sondern im Schutz der Gottesmutter beginnen wir diesen Vortrag. Sondern es jetzt in diesem Priesterjahr, das uns Papst Benedikt geschenkt hat, denke ich, ist ganz wichtig, etwas nachzudenken über dieses große Geheimnis des Priesters, über dieses große Geschenk des Priesters. So wie es Papst Benedikt dann selbst zitiert hat vom heiligen Pfarrer von Ars, der Priester ist die Liebe des Herzens Jesu. So möchte ich zu Beginn und zur Einstimmung einige Zitate vom heiligen Pfarrer von Ars vorlesen, die sehr tief sind. Er sagte, oh, wie ist der Priester etwas so Großes? Der Priester wird sich erst im Himmel begreifen. Der Priester ist ein Mensch, der die Stelle Gottes vertritt. Ein Mensch, der mit allen Vollmachten Gottes begleitet ist. Wenn ich einem Priester und einem Engel begegnete, so würde ich den Priester vor dem Engel grüßen. Der Engel ist ein Freund Gottes. Der Priester aber sein Stellvertreter. Verstünde man so richtig, was der Priester auf Erden ist, so stürbe man, nicht vor Schrecken, sondern aus Liebe. Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Wenn ihr einen Priester seht, so denkt an unseren Herrn Jesus Christus. Was nützte uns ein Haus voller Gold, wenn es niemanden gäbe, der uns die Tür dazu öffnet? Der Priester besitzt den Schlüssel zu den himmlischen Schätzen. Er ist es, der die Tür öffnet. Er ist der Haushälter des lieben Gottes, der Verwalter seiner Güter. Oh, wie groß ist der Priester! Wenn er sich selbst verstünde, würde er sterben. Gott gehorcht ihm. Er spricht zwei Sätze, und auf sein Wort hin steigt der Herr vom Himmel herab und schließt sich in eine kleine Hostie ein. Wenn der Priester Sünden vergibt, sagt er nicht, Gott möge dir vergeben, sondern ich spreche dich los. Bei der heiligen Wandlung sagt er nicht, dies ist der Leib unseres Herrn, sondern dies ist mein Leib. Ohne das Sakrament der Priesterweihe hätten wir den Herrn nicht. Wer hat ihn da in den Tabernakel gesetzt? Der Priester. Wer hat eure Seele beim ersten Eintritt in das Leben aufgenommen? Der Priester. Wer nährt sie, um ihr die Kraft zu geben, ihre Pilgerschaft zu vollenden? Der Priester. Wer wird sie darauf vorbereiten, vor Gott zu erscheinen, indem er sie zum letzten Mal im Blut Jesu Christi wäscht? Der Priester, immer der Priester. Und wenn diese Seele durch die Sünde stirbt, wer wird sie auferwecken? Wer wird ihr die Ruhe und den Frieden geben? Wieder der Priester. Nach Gott ist der Priester alles. Erst im Himmel wird er sich selbst verstehen. Soweit einige Zitate vom heiligen Pfarrer von Ars. Ich denke, wir können nicht oft genug über dieses große Geheimnis nachdenken, um begreifen zu dürfen, wie sehr Gott uns liebt. Ja, wir wissen, dass Jesus selbst gekommen ist in die Finsternis, in diese Welt. Er ist gekommen, um uns aus der Macht des Satans zu befreien. Wir wissen, er verkündete das Evangelium vom Reich, offenbarte die barmherzige Liebe unseres Vaters, unseres himmlischen Vaters und zeigte uns den Weg in den Himmel. Dorthin, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und kein Mensch in den Sinn gekommen ist, das Große, das Wunderbare, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir wissen auch, dass Jesus alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Dass er alle Sünden, alle Gebrechen auf sich genommen hat. Dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Aber dann, in seiner Liebe, hat er gesagt, ich lasse euch nicht allein. Sagte ja, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das geschah nicht irgendwie, sondern ganz konkret, indem er die 12 gerufen hat, die 12 Apostel, und ihnen die Kraft und die Vollmacht gegeben hat, diesen Dienst weiterzuführen. Er gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Lukas 9, 1 bis 2. Also wir sehen die unendliche Liebe Gottes. Dass Gott in seiner Liebe unwahrscheinlich viele Einfälle hat, um uns zu beschenken. Und nicht mit kleinen Dingen, sondern mit ganz großen Dingen. Gott beschenkt uns mit sich selbst. Und durch den Priester schenkt er uns immer wieder seine Liebe, seine Gegenwart. So sehen wir beim Priester, Gerade diese drei großen Liebesdienste, die er im Namen Jesu als Stellvertreter Jesu Christi erfüllt. Einmal verkündet er als Stellvertreter Jesu Christi das Evangelium, die Wahrheit, den Weg in den Himmel. Dann der zweite große Liebesdienst. Der Priester führt das Erlösungsopfer Jesu Christi fort. Er opfert immer wieder das heilige Opfer. Immer wieder durch den Priester vollzieht sich dieses Erlösungswerk Jesu Christi. Dann hat auch der Priester weiterhin diese Vollmacht zu binden und zu lösen. Wie wir es gerade gehört haben, ich spreche dich los von allen deinen Sünden. Und dann der dritte große Liebesdienst des Priesters, zu segnen und das Böse zu bannen. So, wenn wir uns diesem ersten Liebesdienst zu, den der Priester ausüben darf. Er hat den Auftrag, das Evangelium zu verkünden. So hören wir vom Papst Pius XI. Die erste Liebesgabe des Priesters an seine Umwelt ist der Dienst an der Wahrheit. Und zwar der ganzen Wahrheit. Die Entlarvung und Widerlegung des Irrtums, gleich in welcher Form, in welcher Verkleidung, in welcher Schminke er einherschreiten mag. Dazu hören wir die Worte, die der heilige Paulus schon an seinen Schüler, den heiligen Timotheus, gerichtet hat. Darum rufe ich dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Und weiter auch im 2. Timotheusbrief. Verkünde das Wort. Tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Weise zurecht. Tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium. Erfülle treu deinen Dienst. So der erste ganz wichtige Auftrag, der erste ganz wichtige Liebesdienst des Priesters, das Evangelium zu verkünden. So wie es der heilige Pfarrer von Ars so schön gemacht hat. Von ihm wird berichtet, er kam nach Ars und hat dieses Dorf nicht gleich gefunden, so klein war es damals noch. Dann hat ein Kind gefragt, ja, wo ist denn Ars? Und daraufhin zeigte das Kind ihm dann den Weg nach Ars. Dann sagte der heilige Pfarrer von Ars zu diesem kleinen Kind, du hast mir den Weg nach Ars gezeigt. Ich werde dir den Weg in den Himmel zeigen. So was ganz Wunderbares. Der Priester hat den wunderbaren Auftrag, den Menschen wirklich den Weg in den Himmel zu verkünden. Zuerst darf der Priester den Menschen die Liebe Gottes, die barmherzige Liebe Gottes verkünden, dass wir einen wunderbaren Gott haben. Anders, wie es in vielen Köpfen der Menschen umherschweift. Und so heißt es gerade auch im Katechismus bei der ersten Vaterunser-Anrufung, Vater unser im Himmel. Ja, das Erste, das Wichtigste ist, uns von falschen Gottesbildern zu befreien. Wenn die Gottesbilder, die oft in unseren Köpfen drin sind, sind Götzen, sind falsche Bilder, eben vielleicht auch durch falsche Erziehung, indem wir uns Gott so vorstellen wie unseren irdischen Vater und unsere irdische Mutter. So die erste ganz wichtige Aufgabe in der Verkündigung ist zu erkennen, Gott ist anders. Denke ich gerade auch vor kurzem im Internet, als ich mit einem jungen Mann da gechattet habe. Zuerst hat es ganz gut angefangen, ja, Jesus liebt dich und so weiter. Nein, zuerst hat er geschrieben, Gott segne dich, Jesus segne dich. Aber dann haben wir etwas gechattet und dann behauptet er plötzlich, ja, Gott hat uns verlassen. Gott will von uns nichts wissen. Wir sind allein und so weiter und so fort. Ich habe ihm dann immer wieder versucht, das richtige Gottesbild zu schicken. Aber irgendwie war er ganz verschlossen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, woher hast du diese Nachricht, dass Gott uns verlassen hat? Und dann schrieb er ganz komisch, ja, eine Stimme ruft durch das ganze Universum, dass Gott uns verlassen hat. Dann schrieb ich ihm, ja, wie heißt dann diese Stimme? Dann war ich ganz erschreckt, weil dann kam wirklich zurück ein Dämonennamen, den er mir geschrieben hat. Dann, als ich gemerkt habe, dass alle meine Worte nichts helfen, habe ich dann nur beendet dieses Chat mit diesen Worten, ja, ich bete für dich, dass du doch den wahren Gott, den liebenden Gott erkennen kannst. Wirklich Gott, der uns liebt, Gott, der in Jesus Christus selbst gekommen ist in diese Welt, um uns zu erlösen, um uns zu heilen, um uns zu befreien, um uns in die Ewigkeit zu führen. Und das ist der wunderbare Dienst des Priesters. Wirklich diese Liebe Jesu Christi weiterzugeben. Aber jetzt kommt dieses große Aber. Schon Jesus damals wurde abgelehnt, als er die volle Wahrheit verkündet hat. Denken wir nur an die Worte, die Jesus hören musste. Deine Worte sind hart, wer kann sie anhören? Riefen die Juden aus, als er ihnen das Geheimnis der Eucharistie erklärt hat. Wo dann selbst seine Jünger Anstoß genommen haben an ihm. Und viele weggegangen sind. Und wo Jesus dann seine 12 treuen Jünger gefragt hat, ja, wollt auch ihr weggehen? Und daraufhin dann Petrus gesagt hat, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wie gesagt, die Aufgabe, wie wir es auch vom Timotheusbrief gehört haben, ist nicht leicht. Weil wenn der Priester wirklich die Wahrheit des Evangeliums verkündet, dann wird ihm eben nicht immer Beifall geklatscht, sondern genau das Gegenteil tritt ein. Wir sehen es ja bei Papst Benedikt, was mit ihm geschieht. Wir kennen es auch bei anderen, die mutig die Wahrheit sagen. Ich denke hier an eine Radioübertragung mal bei den Nachrichten vor einigen Monaten, wo im Radio eine Politikerin oder Politiker Kardinal Meissner einen Hassprediger genannt hat und verglichen hat mit den Hasspredigern der Moslems. Und nur aus dem Grund, weil es sich gewagt hat zu sagen, dass auch die Menschen mit homosexueller Neigung müssen die Gebote Gottes einhalten, müssen sich an die Gebote Gottes halten. Und das wurde bereits als Hasspredigt bezeichnet. So sehen wir, es ist nicht einfach, immer die Wahrheit zu verkünden. Und doch müssen wir es tun. Wir dürfen die Menschen nicht in Ruhe schlafen lassen, sagen nach dem Motto, alle kommen sowieso in den Himmel, macht's, was ihr wollt. Und dann kommt das große Erwachen in der Sterbestunde. Und wer ist schuldig? Wir Priester, weil wir die Wahrheit des Evangeliums nicht richtig verkündigt haben. Weil wir vielleicht die eine oder andere Seite aus dem Evangelium herausgerissen haben, weil es uns unangenehm war zu verkündigen. Und so verstehen wir diese Einladung des heiligen Paulus, leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dir dazu die Kraft, verkünde das Wort, ob man es hören will oder nicht. Und wenn die Menschen sich auf verschiedenen Fabeleien zuwenden, denken wir an diese ganze Esoterikwelle, wo sich die Menschen immer wieder zuwenden. Es ihnen doch irgendwie moderner, schöner, angenehmer erscheint, als die nüchterne, klare Weisung Jesu Christi aus dem heiligen Evangelium. Ja, vergessen wir es nicht, was Jesus gesagt hat. Der Weg in den Himmel ist eng und schmal. Und dann so traurige, die traurigen Worte, die Jesus dann sagte. Und nur wenige gehen auf diesen engen und schmalen Weg. Es ist halt einfach unangenehm, das Kreuz, das Evangelium, das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Es ist halt viel feiner, Festchen zu feiern, schön zu leben und sich zu vergnügen. Mit der Meinung, wir kommen ja alle sowieso in den Himmel. So, das ist der erste ganz wichtige Liebesdienst der Priester. Auch wenn man vielleicht wie ein Arzt ab und zu jemanden wehtun muss. Aber es ist dann wirklich wie eine Operation, um diesen Menschen zu heilen, um ihn auf den richtigen Weg zu führen. Ich denke dabei an den heiligen Pater Pio, der gerade auch bei der Beichte immer wieder dem einen oder anderen gesagt hat, ja, raus hier vom Beichtstuhl. Weil eben dieses Beichtkind nicht richtig, nicht gut gebeichtet hat. Aber der Pater Pio hat gewusst, er kommt wieder. Er hat dann so gebetet, so geopfert für dieses Beichtkind, dass es sicher wiedergekommen ist, um dann die Versöhnung Gottes zu empfangen. Sicher hat er zu einem anderen Priester gesagt, der es ihm nachgemacht hat, du bist nicht Pater Pio, du darfst es so nicht machen. Das ist auch eine große Gefahr. Wir müssen die Wahrheit wirklich voller Liebe, voller barmherziger Liebe den anderen Menschen weitergeben und dürfen es nicht mit Härte machen, sondern immer voller Liebe, dass der Mensch doch die Wahrheit annehmen kann und doch auf den richtigen Weg kommt und doch gerettet wird. Da denken wir an ein Beispiel vom heiligen Pfarrer von Ars, das auch zeigt, dass der Weg in den Himmel eng und schmal ist. Es kam ein kleines Kind zu ihm, ein kleines Mädchen. Und dieses Mädchen war blind. Und es bat den heiligen Pfarrer von Ars. Es war ja schon bekannt geworden, dass viele seiner Gebete erhört worden sind. Es bat den heiligen Pfarrer von Ars, dass es das Augenlicht wieder bekommen möge. Und daraufhin sagte der heilige Pfarrer von Ars ganz ernst zu diesem Mädchen, weißt du, ich sehe zwei Dinge. Das eine, ich kann für dich beten, dass du das Augenlicht wiederbekommst, aber du wirst das Leben schlecht beenden. Und dann sehe ich eine zweite Möglichkeit, du bleibst blind und du wirst eine große Heilige werden. Und dann fügte der heilige Pfarrer von Ars dazu, aber wähle selbst, was willst du? Und sagte dieses kleine Kind ganz tapfer, dann will ich blind bleiben und eine große Heilige werden. Gerade auch, wenn wir hier um die Heilung beten, wir haben es auch gestern gehört vom Pater James Maria Kumar, es geht zuerst um diese innere Heilung, die Heilung unserer Seele, die Heilung unseres Geistes. Die körperliche Heilung ist dann ein Geschenk, das dazukommt, aber das nicht an der ersten Stelle steht. Denke ich eben auch dieses traurige Beispiel, was ich bei meinem Missionsfaden gehört habe, von einem Mann, der sogar vom Rollstuhl, von der Lähmung geheilt worden ist, bei Heilungsgebeten. Und nachdem er geheilt worden ist, hat er seine Ehefrau verstoßen und sich eine andere Frau genommen und lebt seitdem in Ehebruch. Da sehen wir, das kann es ja wohl nicht sein. Also das ganz Wichtige zuerst wirklich zum Hören, was will Jesus mir sagen durch seinen Stellvertreter, durch den Priester? Was ist dieser enge und schmale Weg? Und so denke ich auch immer wieder, wenn die kranken Menschen kommen mit der Bitte ums Gebet, mit der Bitte um Segen, dass Gott diesen Menschen und jeden Menschen auch durch die Krankheit etwas sagen möchte. Ich möchte ihm sicher sagen, du, irgendwas in deinem Leben musst du noch in Ordnung bringen. Irgendwas musst du noch aufräumen. Irgendwas musst du noch verändern in deinem Leben. Und sich dann bitte jetzt nicht irgendwie betroffen fühlen und sagen, was, ich muss noch was tun. Ich bete doch schon so viel, ich mache doch schon so viel Gutes. Weil bei Priesterexerzitien hat mal ein Priester gesagt zu uns Priestern, Priester, Wenn ihr wollt, dass die Menschen sich bekehren in eurer Pfarrei, dann müsst zuerst ihr selber euch bekehren. Es geht hier um diese tägliche Bekehrung. Wir müssen immer an uns arbeiten. So nicht aufhören, sich zu bekehren zum Evangelium, zum Worte Gottes. Und so kann diese Krankheit auch für uns diese Zulassung Gottes sein, zum Überlegen, was will Gott mir damit sagen? Was muss ich in meinem Leben noch ändern? Wo muss ich vergeben zum Beispiel? Das ist meistens sehr oft ein Grund für Krankheiten. Wo ist noch Unversöhnlichkeit da? Oder wo muss ich etwas annehmen? Wo muss ich Ja sagen zum Willen Gottes? Wo muss ich Ja sagen zu mir selbst? Wenn ein Mensch sich seit Anfang des Lebens ablehnt, wo muss ich Ja sagen zu Gott? Wie gesagt, es ist ganz wichtig, immer wieder hinzuhören. Und da gefällt mir auch sehr gut, was Papst Benedikt geschrieben hat in seinem Schreiben an die Priester. Das gilt aber für uns alle. Sind wir wirklich durchdrängt vom Wort Gottes? Ist es wirklich die Nahrung, von der wir leben, mehr als vom Brot und von den Dingen dieser Welt? Kennen wir es wirklich? Lieben wir es? Gehen wir innerlich damit um, so dass es wirklich unser Leben prägt, unser Denken formt? Wie möchte ich jetzt sagen zu diesem ersten Liebesdienst, diesen ersten Auftrag der Priester, das Wort Gottes, das Evangelium zu verkünden. Und es ist sehr wichtig, weil all die Wunder, die Jesus geheilt hat, waren eigentlich diese Bestärkung seines Wortes, die Beglaubigung der Echtheit, der Wahrheit seiner Worte. So wie die Jünger auch und die Menschen damals sagten, ja, wirklich mit Vollmacht wird das Wort Gottes verkündet. Der Weg in den Himmel, der Weg in die Ewigkeit, der Weg zu einem glücklichen Leben mit Gott hier auf der Erde. Dann kommen wir zum zweiten ganz wichtigen Liebesdienst des Priesters. Es geht um die Fortführung des Erlösungswerkes Jesus Christus, Jesu Christi. Sagte auch der heilige Pfarrer von Ars diese sehr tiefen Worte. Wenn wir recht begreifen würden, was ein Priester auf Erden ist, würden wir sterben. Nicht vor Schreck, sondern aus Liebe. Ohne den Priester würden der Tod und das Leiden unseres Herrn zu nichts nützen. Der Priester ist es, der das Werk der Erlösung auf Erden fortführt. Das sind sehr interessante Worte, sehr tiefe Worte, die uns aber auch sehr nachdenklich machen, wenn wir an all diese denken, die keine Priester haben. Ohne den Priester würden der Tod und das Leiden unseres Herrn zu nichts nützen. Der Priester ist es, der das Werk der Erlösung auf Erden fortführt. So, wir merken, gerade in unserem katholischen Glauben geht es ganz konkret um die Erlösung. Es geht nicht um etwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist und an das wir uns erinnern, sondern hat jetzt Wirklichkeit, es hat jetzt Kraft. Wir können jetzt teilnehmen an dieser Wirklichkeit. Gefällt so gut dieser Vergleich mit der Zeitmaschine. So ein Film, den ich mal gesehen habe, wo dann jemand mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit geflogen ist mit einem Auto und dann irgendwas in Ordnung gebracht hat. Dann ist er wieder zurückgekommen und dann ist dann sein Lehrer mit der Zeitmaschine, mit dem Auto in die Zukunft geflogen, weil er gewusst hat, dort gibt es etwas in Ordnung zu bringen. Dieses Beispiel, dieses Märchen, kann man fast sagen, hilft uns etwas zu verstehen, um was es hier geht. Der Priester führt das Erlösungswerk Jesu Christi fort. Also mit dem Priester, können wir sagen, steigen wir in eine Zeitmaschine ein und fliegen zurück oder fahren zurück mit dieser Rakete in das Jahr 33. Und mit dem Priester stehen wir dann unter dem Kreuz Jesu Christi. Zusammen mit der Mutter Gottes, zusammen mit Johannes, zusammen mit Maria Magdalena, aber auch die Soldaten sind da, die Pharisäer und das ganze Volk. Wir stehen unter dem Kreuz Jesu Christi. Oder wie es dann diese Definition der Kirche ist, die heilige Messe ist die unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu Christi. Und so sagte auch der heilige Pater Pio, als er gefragt worden ist, Pater, wie sollten wir die heilige Messe feiern? Wie die heilige Jungfrau und die frommen Frauen mit Liebe und Mitleid, wie der heilige Johannes dem Eucharistieopfer und dem blutigen Kreuzesopfer beiwohnte. So, das ist das Erste, was uns immer wieder erschüttern kann. Der Priester vergegenwärtigt das Kreuzesopfer Jesu Christi. Wir dürfen wirklich dabei sein. Wir dürfen wirklich unter dem Kreuz stehen. Wir dürfen uns wirklich reinwaschen lassen unter dem Kreuz. Wir dürfen wirklich alles, was uns belastet, alle Schuld, alle Schwere, alle Ängste, alle Sorgen, alles dürfen wir immer wieder beim heiligen Messopfer mit dem Priester Jesus Christus abgeben. Es ist was ganz Tiefes. Und schon der heilige José María Escrivá hat es ausgedrückt, ja, wie schwer es für einen Priester ist, das Allerschwerste, das heilige Messopfer richtig zu feiern. Wirklich zu begreifen, um was es eigentlich da geht. Um die Fortsetzung des Erlösungswerkes Jesu Christi. Wir haben jetzt die Möglichkeit, all unsere Schuld immer wieder abzugeben, immer wieder auf Golgatha zu bringen, immer wieder aufs Kreuz zu bringen. Und so wie Jesus damals die Sünden und Gebrechen des Volkes auf sich genommen hat und dafür gestorben ist und sein Blut vergossen hat, so geschieht es genauso heute. Es ist kein neues Kreuzesopfer. Jesus stirbt nicht ein neues Mal oder ein tausendstes oder millionenstes Mal, sondern es ist eine Kreuzesopfer Jesu Christi, bei dem wir jetzt ganz konkret dabei sein dürfen. Dass wir annehmen dürfen, wo wir uns öffnen dürfen auf die Gnade Gottes. Und hier ist auch interessant die Worte von Papst Benedikt, dass die Erlösung Jesu Christi nicht automatisch uns zuteil wird. So wie dieser moderne Slogan ist, alle kommen in den Himmel, alle sind ja erlöst und so weiter. Jesus ist ja für alle gestorben. Deswegen betont Papst Benedikt auch gerade bei den Wandlungsworten, dass doch wieder eingeführt werden soll, wie es in manchen Sprachen schon der Fall ist. Jesus Christus hat sein Blut für viele vergossen. Sicher, sagt Papst Benedikt, für alle hat es vergossen, aber nicht alle nehmen die Erlösung an. Und er will damit betonen, wir müssen etwas tun. Wir müssen die Erlösung annehmen. Es geht nicht automatisch, Jesus hat uns erlöst, okay, kann jetzt machen, was ich will, die 10 Gebote brechen, wie ich will, mich vergnügen, wie ich will, komme sowieso in den Himmel. Wenn man es dann oft bei Beerdigungen hört, jemand hat sich selbst umgebracht und in der Predigt hört man, er ist schon im Himmel, irgendwie geht es ein bisschen zu schnell. Wir merken eben, ja, wir müssen wirklich das Erlösungswerk Jesu Christi annehmen. Wirklich, wirklich, wir müssen wirklich unsere Schuld immer wieder Jesus hinbringen. Und es ist ganz wichtig, dass wir wissen, wir haben etwas, wo wir unsere Schuld abgeben dürfen. Wir haben jemanden, dem wir unsere Schuld geben können. Das ist mir gerade ganz stark gekommen, als ich in Lichen gewesen bin im September des vergangenen Jahres. Es war eben die Erinnerung an den 70-jährigen Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Da war mir, gerade in Polen ist mir das ganz stark gekommen. Weil in Polen kann man wirklich hautnah erleben, was der Zweite Weltkrieg war, was die Hitlerherrschaft war. Denken wir an Auschwitz, wo Millionen der Menschen grausam, bestialisch hingerichtet worden sind oder als medizinische Objekte benutzt worden sind. Denken wir an ein Sanktuarium, an eine Wallfahrtskirche in Polen, wo viele, viele Kreuze stehen, so ein ganzer Hügel voller Kreuze. Und jedes Kreuz steht für eine Ortschaft, für ein Dorf, das von den Nazis ausradiert worden ist, samt Kindern und Frauen und alles, was da war. Denken wir an die Millionen, Millionen Menschen, die im Krieg gestorben sind. Besonders erschütternd ist dann die Aussage vom seligen Franz Jägerstätter eben, der gesehen hat in einer Vision, dass dieser Zug, in den die Soldaten, die deutschen Soldaten eingestiegen sind, damals, um in den Krieg zu fahren, dass dieser Zug in die Hölle fuhr. Denken wir an den Hitler-Eid, denken wir an den ungerechten Krieg. Deutschland hat nicht Deutschland verteidigt, das Deutsche Reich verteidigt. Wir haben angegriffen. Wir haben gemordet, wir haben getötet. Wir sehen, eine unwahrscheinliche Schuld liegt auf unserem Land. Zum Teil konnte diese Schuld schon gesühnt werden. Da, überall da, wo die Menschen ganz bewusst diese Schuld Gott abgegeben haben, wo die Menschen ganz bewusst diese Schuld in die heilige Beichte hineingetragen haben und auch von Gott die Erlösung ihrer Sünden empfangen haben. Aber bei vielen ist es noch nicht geschehen. So empfehle ich dazu auch diese CD, die ich jetzt oben liegen habe, vom Pastor Meyer aus Lette. Er hat einen sehr guten Vortrag auf Radio Horeb darüber gehalten. Gerade über diese Schuldfrage und wie wir uns wirklich befreien können von dieser Schuld, von dieser Glocke, die noch über unserem Land vielerorts liegt. Und dann fragen wir uns, warum ist der Segen noch nicht da? Warum geht es in vielen Familien noch drunter und drüber? Weil diese Glocke der Schuld noch über ihnen liegt. Ich habe eben vorher gesprochen, wie schwer es ist, die Wahrheit des Evangeliums zu verkünden, weil da muss man leiden. Und deswegen die Einladung vom heiligen Paulus, leide mit mir für das Evangelium. So darf ich auch das erleben, wenn ich über dieses Thema spreche, das sehr schmerzlich ist, obwohl ich bin selber Deutscher, mich betrifft es genauso. Aber wenn ich über dieses Thema spreche, dann kommt gleich eben die Beschuldigung, du bist ein Netzbeschmutzer, du bist ein Friedensstörer, man soll den Frieden lassen, der da ist. Du darfst darüber nicht mehr reden. Doch ist es wichtig. Wir müssen die Schuld Gott abgeben. Deswegen habe ich auch gerade in diesem Jahr diese Sühnemessen für die Schuld des Zweiten Weltkriegs, dann dieses kleine Blättlein, dann entworfen, das können Sie oben auch mitnehmen vom Tisch. Ich habe davon eben gesprochen, dass ich eben gerade in Lichen, in diesem Gnadenort der Mutter Gottes in Polen gewesen bin, im September. Da kam mir ganz stark eben dieser Gedanke und auch die Frage, wer wird das sühnen, was unser deutsches Volk verbrochen hat? Wer kann das sühnen? Diese Frage hat auch schon die heilige Edith Stein ausgedrückt. Wer kann das sühnen? Wer wird das sühnen? Wenn wir denken, einen Mord, einen Totschlag, einen Juden, der umgebracht wird, vielleicht könnte man das noch lebenslänglich sühnen. Lebenslänglich Gefängnisstrafe ist ja für einen Mord. Aber wir haben nicht einen Mord, wir haben hier Millionen und Millionen von Morden, die unser Volk verübt hat. Wer kann das sühnen? Soll unser Volk lebenslänglich ins Gefängnis gehen? Geht ja gar nicht. So, wer kann das sühnen? Dann diese schöne, erlösende Antwort. Jesus Christus will auch diese Schuld von unserem Volk wegnehmen. Will diese Schuld sühnen. Aber wir müssen es ihm geben. Die Erlösung kommt nicht automatisch auf uns herab. Wir müssen es ihm abgeben. Und dann kommt die Erlösung. Dann kommt der Segen. dann kommt wirklich der Aufbruch. Und ich denke, dann kommt das, was Schwester Lucia vom Herrn erfahren hat, wird auch Deutschland sich bekehren. Ja, Deutschland wird sich bekehren, aber es wird lange, lange dauern. Also diese Hoffnung ist da, Deutschland wird sich bekehren. Aber wir müssen zuerst diese Schuld abgeben, damit der Segen herabkommen kann. Der Segen, die Gnade, die Bekehrungsgnade. Und so ist mir eben ganz tief aufgefallen in Lichen die Botschaft der Gottesmutter von 1850. Die Menschen müssen den Rosenkranz beten und Gott um Barmherzigkeit bitten. Du sollst in der ganzen Gegend Geld spenden für Versöhnungsmessen sammeln. Alle, auch die Ärmsten, sollen Geld spenden. Die Priester sollen heilige Messen feiern, um bei Gott zu erbitten, dass er die Sünder nicht mit Strafen und Krankheiten bestraft. Wenn die Priester mit dem Volk umgeben vor Gott hintreten, den allerheiligsten Leib und das kostbare Blut Christi in den Händen halten, erbitten sie bei ihm immer Erbarmung, Sündenvergebung und Segensgnaden. Die heiligen Messen retten die Sündigen der Menschheit. Das Volk soll auf seine Priester hören und sich nicht von ihnen trennen, denn ohne sie wird es auf Abwege geraten und zugrunde gehen. So sehr ernste Worte der Gottesmutter schon 1850 bei ihren Erscheinungen in Polen. Damals hat das Volk nicht sofort auf den Seher Mikołaj gehört. Sie haben ihn verlacht, ins Gefängnis gesteckt worden. Aber was die Mutter Gottes vorhergesagt hat, ist eingetreten. Eine Cholera hat ganz Europa erfasst und die Menschen massenhaft dahingerafft. Daraufhin haben die Menschen sich erinnert an die Worte der Mutter Gottes, die doch den Segen versprochen hat, wenn man auf ihre Worte hört. Und sie haben auf Wagen die Sterbenden hingebracht zu diesem Erscheinungsort. Die Mütter haben ihre sterbenden Kinder dorthin gebracht. Und alle, die zur Mutter Gottes gekommen sind und auf sie gehört haben, sind geheilt und gerettet worden. Da denke ich, ist auch ganz wichtig für uns. Hören wir auf die Bitte der Gottesmutter, damals sicher für das polnische Volk, aber gerade auch für unser deutsches Volk ist es wichtig, die Sünden des Volkes Jesus Christus abzugeben, die Schuld abzugeben, uns wirklich von dieser Schuld, von Jesus erlösen zu lassen. Um noch zum Abschluss auf die Größe der Heiligen Messe noch zu kommen, möchte ich noch vom Pater Pio zitieren. Sein ganzes Leben war auf das Messopfer ausgerichtet, welches, so sagte er, Tag für Tag die Welt vor dem Untergang rettet. Mit seinen durchbohrten Füßen ging er schweren, schleppenden und schwankenden Schrittes auf den Altar zu. Man konnte meinen, er werde unter der Sündenlast zermalmt. Er opferte alle Intentionen, Bitten, Flehrufe, die ihm schriftlich oder mündlich aus der ganzen Welt zugingen, auf. Darüber hinaus trug er alle Bedrängnisse, alle Leiden, alle Ängste, um deren Willen die Menschen zu ihm kamen und mit denen er sich belud. Er nahm die Patene in seine blutenden Hände und bot sie dem allmächtigen Vater dar. Dieses Brot sollte bald Leben annehmen und in den verwandelt werden, der allein wirklich fähig war, in vollkommener Weise das Lösegeld für die Sünden der Menschen zu zahlen. Seine Gesichtszüge verrieten manchmal seine angespannte Teilnahme an dem Drama, das er durchlebte. Die immerwährenden Wunden an seinem Körper waren nur die sichtbaren Zeichen des Martyriums, das er mit dem göttlichen Gekreuzigten litt. Daher war die Aufmerksamkeit der Gemeinde auf den Höhepunkt des heiligen Opfers hin konzentriert, die Wandlung. An manchen Tagen war vom Sanctus an die Messe für ihn ein wahres Martyrium. Schweiß bedeckte sein Gesicht und Tränen rannen über seine Wangen. Er war wirklich der Mann der Schmerzen, der mit dem Tode kämpfte. Man sah deutlich, dass er beim Aussprechen der Wandlungsworte ein wirkliches Martyrium durchlitt. Bei jedem Wort schien ein Schock seine Glieder zu erschüttern. Das ganze Leben Pater Pius war ein priesterliches Leben, wie das von Jesus. Wir sehen die Größe, aber auch die Schwere des Priesterdienstes, wirklich ganz Stellvertreter Jesu Christi zu werden und zu sein. So kommen wir zu diesem dritten Liebesdienst des Priesters, die Verwandlung der Schuld in Segen. Im ersten Kanon des Hochgebets hören wir, beten wir mit dem Priester: Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Zuerst eben bringen wir unsere Schuld auf den Altar, unsere Ängste, unsere Probleme, unsere Nöte. Und dann, bei der Heiligen Kommunion, wie wir gerade gehört haben, beschenkt uns Gott dann mit aller Gnade, mit allem Segen des Himmels. So dieser wunderbare Dienst, Liebesdienst des Priesters zu segnen. Die Segensquelle, das durchbohrte Herz unseres Herrn selbst. Wir wissen, als am Kreuz mit der Lanze das Herz Jesu Christi durchstochen worden ist, durchstoßen worden ist, kam Blut und Wasser aus diesem Herzen Jesu. Der Anfang der Kirche, das Ausgießen des Heiligen Geistes. Ganze Segen des Himmels. Alle Gnaden, die wir brauchen, wie es der heilige Niklaus, der Diener Niklaus Wolf, so schön ausgedrückt hat: Wenn wir Glauben hätten, wir könnten alles erbitten bei der heiligen Messe, was wir nur brauchen. Alles. Den ganzen Segen des Himmels. Alle Gnaden des Himmels. Und so, wenn wir auf den Segen schauen, auf diesen Liebesdienst des Priesters, da sehen wir, dass der Segen vor allem drei Hauptwirkungen hat. Die erste Wirkung des Segens: Er bannt die Macht des Bösen. Ist bekannt, dieser schöne Bannspruch des heiligen Antonius: Seht das Kreuz des Herrn und flieht ihr feindlichen Mächte. Gesiegt hat von Judas Stamme der Löwe die Wurzel Davids des Königs. So wunderbares, die Kraft des Sieges Jesu Christi. Der Sieg Jesu Christi über die Hölle, der Sieg über die Sünde. Jesus Christus hat den Satan und die Sünde besiegt. Und wir dürfen teilnehmen, teilhaben an diesem Sieg Jesu Christi durch den Segen. Beim Segen muss Satan mit seinen Mächten zurückweichen. Der Segen entreißt Menschen oder Gegenstände der Macht Satans. Wo gesegnet wird, da ist Gott gegenwärtig. Also das Böse muss zurückweichen. Der Priester hat die Vollmacht zu segnen. So wie es Pfarrer Marian Aha so schön immer sagt: Wenn der Priester segnet, segnet Jesus Christus selbst. Wenn wir das bewusst werden würden. Wenn der Priester segnet, segnet Jesus Christus selbst. Was für eine Kraft das ist. Dann wissen wir auch über diese Segenskraft, denken wir beim heiligen Benedikt. Er segnet den Giftbecher, der ihn vergiften sollte. Und der Giftbecher zersprang. Und da denken wir an die Segenskraft, besonders wenn Flüche auf uns sind oder Verwünschungen oder der Festlegungen. Auch hier wieder die Vollmacht des Priesters, von Flüchen zu lösen. Ich denke hier an einen Bekannten, den ich begleiten darf, der es sehr schwer hat, weil er jeden Tag von einer Frau, die sich selbst Hexe nennt, mit Wut und Flüchen beschickt wird. Diese Person hat auf dem Handy jeden Tag 30 bis 40 Anrufsversuche von dieser Hexe, die sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Menschen zu Fall zu bringen. Und dieser Wodefluch ist gewaltig. Er wirkt auf drei Art und Weise, wie Jean Plias erzählt hat bei seiner Konferenz. Einmal bewirkt es gesundheitliche Schäden. Dann das zweite, das soziale Umfeld wird angegriffen und aufgestachelt gegen diesen Menschen. Und drittens bewirkt es Bedrängnisse in diesen Menschen, die er eigentlich nicht von sich selbst aus hat, sondern die in ihn hineingeschickt werden. So dreifacher Fluch. Und um diesen dreifachen Vorderfluch zum Beispiel zu brechen, kann der Priester dreimal in der Vollmacht des Namens Jesus segnen. Und der Fluch ist gebrochen. Aber gerade beim Vorderfluch braucht es dreimal. Weil gegen die Dreifaltigkeit Gottes machen die das ganz bewusst. Dreimal wird der Mensch verflucht. Gegen die Dreifaltigkeit Gottes. Und um diesen Menschen zu befreien, muss das Segnen auch dreimal wiederholt werden. Das ist eine schöne Lehre für mich, gerade diesen Menschen, dem ich helfen darf. Er sagt, es ist wie eine Glocke, die auf ihm ist. Wenn er aufwacht, wie eine Glocke. Eine furchtbare Glocke. Und kommt der Segen, ist diese Glocke, diese todbringende Glocke, sofort weg. Das ist etwas Wunderbares. Aber ich habe es eben auch schon erlebt, dass wenn ich mal nicht gesegnet habe, habe es dieser Person nicht gesagt, weil ich eben was anderes zum Tun gehabt habe, ja, dann hat mich dann diese Person angerufen und gesagt, ja, heute war ein furchtbarer Tag, ich musste mich richtig durchbeißen, durchkämpfen durch diesen Tag. Habe mir gedacht, schau, wie wichtig ist doch der Priestersegen. Denken wir an die Therese Neumann, die das auch ganz kräftig gespürt hat, wenn der Pfarrer sie gesegnet hat, die sogar angeben konnte, wann dieser Segen gekommen ist. Ja, also der Priester hat diese Vollmacht, von Flüchen zu lösen, im Namen Jesu Christi. Dann hat der Priester, eben um die Macht des Bösen zu bannen, auch diese Vollmacht, Bindungen zu durchtrennen. Wir haben gestern vom Pfarrer, vom Pater James Mario Kumar, diese drei Hauptgebiete gehört. Diese Hauptbindungen, die den Menschen quälen können. Es ging einmal diese Bindung an den Götzendienst, dann die Bindung durch sexuelle Unreinheiten. Dritte fällt mir gerade nicht ein, aber wenn es mir kommt, werde ich es dann gleich sagen. Auf jeden Fall sind drei Hauptbindungen da, die den Menschen immer wieder binden und quälen. Und auch hier darf ich immer wieder diese Erfahrung machen, ja, der Priester hat auch hier diese Macht, diese Bindungen zu durchtrennen. Ja, danke. Also die dritte Bindung, wenn wir von Gott weggehen, wenn wir Gott verlassen. So darf ich auch in meinem Seelsorgedienst immer wieder erfahren, diese Vollmacht des Priesters, diese Bindungen zu durchtrennen. Denke ich an eine Person, die zu mir gekommen ist, sehr gequält, ihr ging es sehr schlecht. Obwohl sie viel beim Beichten war, ist sie nicht auf den rechten Weg gekommen. Und dann eben im Gespräch kam heraus, dass sie bei einer Wahrsagerin gewesen ist. Die hat alles Mögliche vorhergesagt und festgelegt und diese Person hat sich ganz geöffnet auf diese Vorhersagen, kann sagen, diese Flüche und Verwünschungen der Wahrsagerin, unter anderem, dass sie nicht alt werden wird, sondern bald sterben wird. Und eben durch das Durchtrennen dann dieser Bindung an diese Wahrsagerin, an diesen Wahrsagegeist, wurde sie frei. Und ich denke an andere Personen, gerade die sexuelle Beziehungen gehabt haben, wie es leider bei Jugendlichen jetzt oft der Fall ist, die falsch geleitet werden, die denken, darin liegt das Glück. Und schon in früher Jugendzeit anfangen, Beziehungen zu haben, sexuelle Beziehungen, dass diese Menschen wirklich gebunden sind durch diese Beziehungen. Von einem Fall denke ich, wo mir diese Person erzählt hat, dass sie nicht mehr schlafen konnte, dass sie wirklich Panikattacken gehabt hat in der Nacht, geschrien hat vor Angst. Und dann im Seelsorgegespräch hatte dann diese Beziehungen widersagt. Und im Namen Jesu habe ich all diese Bindungen durchgetrennt. Und auch hier, der Segen Gottes war sofort wieder da bei diesen Personen. Er hat den Frieden wieder gefunden und die Panikattacken waren weg. Oder noch eine andere wichtige Bindung, die da ist, gerade bei Selbstmorden, kann es sein, dass auf diese Familie, auf irgendeine Person, dieser Geist, ich nenne es mal diesen Geist des Todes geht. Denke an eine Bekannte, wo sich der Vater umgebracht hat, dann hat sie um Hilfe geschrien, weil sie gesagt hat, sie kann an keinem Brücke vorbeigehen, ohne gedrängt zu werden, sich hinabzustürzen, sie kann an keinen Baum vorbeigehen, ohne gedrängt werden, sich aufzuhängen. Und auch hier wieder die Vollmacht des priesterlichen Segens, dieses Durchtrennens, dieses Geistes, des Todes, und die Person war frei. So, es ist wichtig, es zu wissen, der Mensch kann befreit werden von all diesen Bindungen, die ihn quälen, an die Sünde oder an andere Dinge oder sogar an Verstorbene, die einen quälen. Dann wichtig ist auch, der Segen band auch das Böse in der Natur. Denken wir an das Hochwasser, wo Bischof Eder selbst die Donau gesegnet hat mit dem Allerheiligsten. Und trotz Vorhersagen ist dann die Überflutung nicht eingetroffen. Dann denken wir an Sizilien, wenn der Ätna, der Vulkan, spuckt. Da wissen die Sizilianer bereits, wenn alle menschliche Macht nichts mehr verhilft, dann hilft nur eines, dass der Priester hingeht und den Lavastrom segnet. Und so war es auch vor ein paar Jahren wieder, ich habe es mitverfolgt im Fernsehen, wieder der Bischof ist hingegangen, hat im Allerheiligsten die Lava eben gesegnet und sofort ist sie stehen geblieben, sofort war das Unglück eben beendet. Wir sehen also wirklich diese Vollmacht des Priesters. Er kann die Macht des Bösen wirklich bannen durch sein Segen. Dann das Zweite, der Segen heilt den Menschen an Leib und Seele. Das heißt Jesus Christus durch den Segen. Durch den Segen kann Heilung geschehen. Der Segen kann auch so wirken, dass manche Krankheiten gar nicht ausbrechen. Gott wirkt und bewahrt uns vor Unheil. Auch hier dieses Wissen, ja, der Priestersegen ist ganz wichtig für mein Leben. Denken wir den Muttersegen, denken wir den Kindersegen, den Reisesegen, den Segen vor Prüfungen, den Krankensegen, den Maurussegen, den wir heute Abend spenden. Wenn der Priester segnet, segnet Jesus Christus selbst. Und es ist so schön, wenn immer wieder die Debatte über das Zölibat ist, eben der Priester, der muss ganz Jesus gehören, muss ganz für den Dienst Jesus Christus da sein. Es ist was Wunderbares, das Zölibat. Und dann kann man auch sagen, der Priester hat eben nicht ein Kind oder fünf Kinder, der Priester hat hunderte Kinder oder tausende Kinder. So kann ich das auch immer voller Freude sagen, wenn ich wieder ein Kind mehr habe, aber im richtigen Sinn verstanden, durch den Segen. Wie oft rufen Mütter an in ihren Nöten, wenn sie das Kind verlieren oder kurz davor sind, das Kind zu verlieren, und durch den Priestersegen ist das Kind gerettet. Oder wieder andere Fälle, die auch vorgekommen sind, wo ein Ehepaar überhaupt keine Kinder haben konnten, wo sie 10 Jahre lang alles versucht haben, was die Kirche erlaubt, und nichts hat geklappt. Wo dann nach dem Priestersegen plötzlich das Kind da war. 9 Monate nach dem Priestersegen. Das ist wirklich hochinteressant. Zuerst habe ich all die Flüche gelöst, die auf dieser Familie liegen können. Und dann habe ich sie gesegnet. Und wenig später, einen Monat später, habe ich dann das SMS bekommen, dass das Kind bereits unterwegs ist. Und dabei haben sie noch sehr schön dieses Bild erfahren, dass in ihr Schlafzimmer eine Lichtkugel hereingekommen ist. Sie haben es beide gesehen, ist gekreist und ist bei ihnen geblieben. Der Herr hat ihnen sogar gezeigt, wie er die Seele des Menschen seit Anfang an schenkt. Obwohl auch hier ist es wieder wichtig, zu sagen, so wie Gott es will. So, wenn jemand sagt, ja, ich kann auch keine Kinder haben, sicher, wir können beten, aber immer so, wie Gott es will. Bei dem einen schenkt der Herr das Kind sofort, dem anderen später, dem anderen vielleicht überhaupt nicht, weil Gott weiß, was das Beste ist. Wir dürfen immer Gott vertrauen. Aber es ist wirklich so, der Priestersegen hat eine unwahrscheinliche Kraft. Oder wenn es kleinen Kindern schlecht geht oder bedrängt wird, schon wir dürfen es so machen, dass wir unseren Priesteronkel, das heißt die Mama hat es gemacht, als uns kleinen Kindern schlecht ging in der Nacht und wir nicht schlafen konnten oder Ängste waren oder alles Mögliche, dass sie unseren Priesteronkel, den Benefiziat Ruf und Maria Vesperbild angerufen hat. Sie durfte immer anrufen, sogar nachts. Und er hat gesagt, ist schon erledigt. Hat ein Segensgebet gesprochen und wirklich die Kinder, wir Kinder, konnten ruhig schlafen und es war alles gut. Wir denken an den Reisesegen, auch hier, wenn wir vor größeren Reisen sind, um den Segen bitten, dass alles gut geht. Oder denken wir eben an andere, an Prüfungen, die sind, wenn wir den Segen brauchen. Wie gesagt, immer wieder dürfen wir erfahren, ja, der Herr ist wirklich da. Er verlässt uns nicht. Er segnet uns in all unseren Nöten. Dann noch die dritte Wirkung des Segens. Der Segen ist heiligende Kraft für die Seele des Menschen. Der Segen setzt die Kraft des Guten im Menschen frei, entfaltet das Glaubensleben und lässt das Gebetsleben wachsen, sowie die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Hier möchte ich kurz ein Zitat vom Niklaus Wolf und seiner gehörten Teufelspredigt vorlesen, wo ein Besessener aussagen musste, es wurde vom damaligen Pfarrer beglaubigt als echt. Da sagte der Teufel durch diesen Besessenen, ihr sollt die Befehle auf die vornehmsten Jakobiner machen. Die Jakobiner waren damals vor 200 Leute die, die die Menschen auf das Schafott gebracht haben und getötet haben auf der Guillotine. Also ihr sollt die Befehle, also den Segen, auf die vornehmsten Jakobiner machen. Wenn ihr Glauben habt, so müssen wir, also die Teufel, weichen. Sie bekommen bessere Gesinnungen und ihre Engel haben mehr Einfluss. So könnt ihr viel tausend Seelen gewinnen. Auf diese Art werdet ihr bekommen, wen ihr wollt. O wehe uns, wir haben es verloren. Wenn ihr alles so und so macht, so heißt ihr uns schweigen. Wir dürfen auch nichts ausbringen. Und ihr breitet es in alle Welt aus. Wir hören selbst von einem Teufel, wie kraftvoll der Segen Gottes ist. Und wie wichtig ist es, auch unsere Feinde zu segnen, wie Jesus ja selber sagt, segnet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Und nicht zuletzt, denken wir an unsere Politiker, sie zu segnen. Wir jammern und klagen, wenn sie nicht mutig für das Christliche eintreten. Aber dann dürfen wir uns selber fragen, haben wir für unsere Politiker gebetet? Haben wir sie gesegnet? Auch hier diese Einladung. Segnen. Die Priester sollen segnen, aber auch jeder von uns soll segnen. Und dann eben, kommen wir zu diesem letzten Punkt im Segen, sind sicher der Priester hat die Vollmacht zu segnen, aber auch jeder Christ hat die Macht durch die heilige Taufe empfangen zu segnen. Und so können wir gerade auch die Sakramentalien nützen, die der Priester segnet, wo der Priester diese Macht Gottes darauf legt, denken wir an das geweihte Wasser, an das geweihte Öl, an das geweihte Salz, denken wir an das Dreikönigsweihwasser, wo es auch Bücher gibt, die auch oben aufliegen, von Obereder über die Kraft des Dreikönigsweihwassers, wo jeder von uns mit dieser Kraft Gottes segnen kann. Denken wir, wie gesagt, da können wir viele Geschichten nachlesen darüber. Wenn wir das Weihwasser, das Dreikönigsweihwasser nehmen und voller Vertrauen auf die Hilfe Gottes beten, durch die Kraft Gottes, die in diesem Weihwasser wirkt, segne der Herr diesen oder diesen Menschen, heile er mich von diesem oder diesem, stärke er mich, führe mich, schütze er mich. So auch hier diese Kraft des Priestersegens, die wir immer ganz stark erfahren dürfen. Und zuletzt noch die Einladung zum Segenskreis. Es gibt einen marianischen Segenskreis. Es gibt auch diesen Segenskreis, wo ich einfach die Priester bitte, Sie können auch oben diese Bildlein mitnehmen, die Priester bitte, jeden Tag bewusst morgens und abends alle Menschen zu segnen, die in diesem Segenkreis sind, und auch die Menschen einlade, an diese Macht des Segens zu denken und auch sich selbst und die anderen Menschen zu segnen. Am Segen Gottes ist alles gelegen, wenn wir segnen. Segnet Jesus Christus selbst. So will ich diesen Vortrag beenden mit einem Gebet für die Priester von der kleinen heiligen Theresia. O Jesus, ewiger hoher Priester, bewahre deinen Priester im Schutz deines heiligsten Herzens, wo keiner ihm schaden kann. Bewahre unbefleckt seine gesalbten Hände, die täglich deinen heiligen Leib berühren. Bewahre rein die Lippen, die gerötet sind von deinem kostbaren Blute. Bewahre rein und unirdisch sein Herz, das gesiegelt ist mit dem erhabenen Zeichen deines glorreichen Priestertums. Lass ihn wachsen in der Liebe und Treue zu dir und schütze ihn vor der Ansteckung der Welt. Gib ihm mit der Wandlungskraft über Brot und Wein auch die Wandlungskraft über die Herzen. Segne seine Arbeit mit reichlicher Frucht und schenke ihm dereinst die Krone des ewigen Lebens. Amen.